Genesis 1. Die Schöpfung, der Beginn der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott sprach, Licht soll entstehen. Und Licht leuchtete auf. Gott betrachtete das Licht und es war gut. Er trennte Licht und Finsternis voneinander und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, das war der erste Tag. Gott sprach, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, zwischen dem Wasser unten und dem Wasser über dem Gewölbe soll ein Raum entstehen. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser darüber. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der zweite Tag. Gott sprach, das Wasser unterhalb des Himmels soll sich an einem Ort sammeln, damit das Trockene zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das Trockene Erde und die gesammelten Wassermassen Meer. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Gott sprach, die Erde soll frisches Grün hervorbringen, Pflanzen, die Samen tragen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen aller Art, die Samen trugen und Bäume aller Art, die Früchte mit Samen trugen. Gott betrachtete sein Werk, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der dritte Tag. Gott sprach, am Himmelsgewölbe sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander trennen. Sie sollen als Zeichen dienen und Festzeiten, Tage und Jahre anzeigen. Als Lichter sollen sie am Himmelsgewölbe stehen und über der Erde leuchten. So geschah es. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, um den Tag zu regieren und ein kleineres, um die Nacht zu regieren. Dazu alle Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, um die Erde zu beleuchten, über Tag und Nacht zu regieren und Licht und Finsternis zu trennen. Gott betrachtete sein Werk. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der vierte Tag. Gott sprach, im Wasser soll es von Lebewesen wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. So schuf Gott die großen Meerestiere und alle anderen Arten von Lebewesen, die sich im Wasser tummeln, sowie alle Arten von Vögeln. Gott betrachtete sein Werk, es war gut. Er segnete seine Geschöpfe und sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Die Wassertiere sollen die Meere füllen und die Vögel sich auf der Erde vermehren. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der fünfte Tag. Gott sprach, die Erde soll Lebewesen aller Art hervorbringen, Nutztiere, Kriechtiere und wilde Tiere. So geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, Nutztieren und Kriechtieren. Er betrachtete sein Werk, es war gut. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Weiter sagte Gott, als Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der Erde, sowie die Früchte aller Bäume. Die Landtiere, Vögel und Kriechtiere dagegen, also alle Tiere, die Lebensatem in sich tragen, sollen sich von Blättern und Halmen ernähren. So geschah es. Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte. Es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der sechste Tag. Himmel und Erde mit all ihrer Vielfalt waren vollendet. Am siebten Tag war Gottes Werk abgeschlossen und er ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Denn an diesem Tag ruhte er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Dies ist das Wort des Herrn. Dank sei dir, Gott. Ihr dürft euch setzen. Wir haben uns jetzt 3 Monate lang mit dem Namen Gottes und seinem Charakter auseinandergesetzt. Wie Gott sich selbst in der Bibel seinem Volk Israel vorgestellt hat. Und ich ermutige euch, dass wenn ihr da was verpasst habt oder es neu für euch ist, das auch nachzuhören. Denn Grundlage von dem, was wir in der Bibel alles lesen Und wie es dann bei uns landet, ist, was für ein Bild wir auch von Gott haben. Das Gute, das Schöne, das Hilfreiche, wie auch das Unangenehme, das Schlechte, das Fragwürdige, das Nicht-Nachvollziehbare, basiert darauf, wie es bei uns landet, wie wir auch Gott sehen. Also mit der Brille, wie wir auf Gott schauen, lesen und verstehen wir auch die Texte und die Geschichte, die große Geschichte in der Bibel. Ich versuche das mal zu übertragen auf uns heute hier. Wenn ihr mich kennt und ihr tendenziell ein gutes Bild von mir habt, dann fällt es euch leicht, das anzunehmen, was ich heute sage. Wenn ihr mich noch nicht kennt, dann werdet ihr mit eurem gesunden Menschenverstand hoffentlich das überprüfen und mir nicht blind folgen. Aber wenn ihr heute mit einer Verletzung mir gegenüber hier sitzt, die ich hoffentlich nur unwissentlich euch zugefügt habe, dann wird es aus meiner eigenen Erfahrung für euch schwer sein, das anzunehmen, was ich sage, auch wenn das 150% der Wahrheit entspricht. Unser Bild von Gott ist Grundlage für unsere Herangehensweise an die Bibel und auch, und das ist vielleicht noch viel wichtiger für uns, für unser Verständnis von unserem Menschsein. So wie wir auf Gott schauen, blicken wir auch auf uns selbst. Und in der zweiten Predigtreihe des Jahres wollen wir einen tieferen und weiter gefassten Blick auf das Evangelium der Gnade, auf die gute Nachricht richten. Denn was ist das eigentlich, das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Wer könnte das von euch, ich werde euch nicht bitten, nach vorne zu kommen, wer könnte das Evangelium der Gnade in 4, 5 Sätzen zusammenfassen? Okay, ein paar von euch. Aber nicht alle, lange nicht. Wenn ich ChatGPT frage, das zu tun, dann bekomme ich zum Beispiel diese Antwort hier. Das Evangelium der Bibel sagt, dass Gott die Welt liebt und den Menschen geschaffen hat, aber die Sünde die Beziehung zu ihm zerstört hat. Deshalb kam Jesus Christus, lebte ohne Sünde und starb am Kreuz, um die Schuld der Menschen zu tragen. Durch seine Auferstehung besiegte er den Tod und eröffnet einen neuen Weg zu Gott. Jeder, der ihm vertraut und sich ihm zuwendet, bekommt Vergebung und ein neues Leben. Dieses Geschenk ist Gnade. Man kann es sich nicht verdienen, sondern nur annehmen. Oder wie wir es gerade gesungen haben, von Gott gesalbtes Opferlamm, der war und ist und der da kommt, sitzend auf dem Thron erhöht, heilig, heilig, gerechter Sohn vergoss das Blut des Vaters, Liebe kundzutun, Jesus Christus, hoch erhöht, heilig, heilig. Auch das ist Evangelium. Ja, so kann man das sagen. Aber was bringen mir diese ChatGPT-Sätze oder ein Lied, was wir gerade gesungen haben, wenn ich eigentlich gar nicht richtig verstehe, was damit gemeint ist? Schöpfung Gottes. Sünde, die Beziehung zerstört, Opferlamm, Kreuzestod, Auferstehung, Gnadengeschenk, neues Leben. Und ja, das stimmt alles, aber meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen, die hier in dieser Stadt leben und vielleicht auch hier unter uns sitzen, manchmal nicht ganz wissen, was damit gemeint ist, dass ihnen der Kontext dazu fehlt, um das auch zu glauben und auch zu verinnerlichen. Vielleicht kennen wir ja einige Fetzen aus der Bibel, so Bibelmomente aus dem Kindergottesdienst oder die großen christlichen Feiertage, die kennt man halt auch noch. Aber dann wird es schon viel schwieriger. Meine zwei Töchter schaffen es immer wieder, die sind mit dem christlichen Glauben aufgewachsen, die haben Religionsunterricht an der katholischen Grundschule und hier und da schaffen sie es, ihre Religionslehrer in Verlegenheit zu bringen, weil sie dann doch so einiges mehr wissen als manch Religionslehrer. Aber vor allem ist die Übertragung vom Evangelium der Gnade auf uns selbst das, was die größte Spannung mit sich bringt. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was macht es mit mir? Und ich fände es so cool, wenn das viel einfacher wäre, ist es aber nicht. Denn der Gnadenakt, dass Gott, der in Jesus als Mensch in die Welt gekommen ist und für 30 Jahre gelebt hat, der aus Liebe zu uns und Gnade stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu stehen nicht in einem luftleeren Raum, sondern ist eingebunden in die größere Geschichte Gottes. mit seinem Volk Israel und mit der Menschheit im Ganzen. Und deshalb wollen wir in dieser Predigtreihe das Evangelium der Gnade in die ganze Geschichte einbinden. Der anglikanische Theologe N.T. Wright schreibt in seinem Buch Simply Good News, einfach gute Nachrichten, Folgendes. Damit etwas als Nachricht gilt, muss Folgendes gegeben sein. Zum einen eine Bekanntgabe eines Ereignisses, das stattgefunden hat. Zweitens ein größerer Kontext, eine Hintergrundgeschichte, in der dies überhaupt Sinn ergibt. Drittens eine plötzliche Enthüllung der neuen Zukunft, die vor uns liegt. Und zuletzt viertens eine Veränderung des gegenwärtigen Augenblicks, der zwischen dem Ereignis, das stattgefunden hat, und dem weiteren Ereignis, das da eintreten wird, liegt. Und in den nächsten drei Predigten werden wir uns mit dem größeren Kontext der Hintergrundgeschichte auseinandersetzen, die dann zu der plötzlichen Enthüllung, dem Ereignis führte, das alles verändert hat. Und ich hoffe, wir sind bereit dafür. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit beginnt die Bibel. Mit dem Schöpfungsbericht. Und ich liebe, wer mich kennt, ich liebe Genesis 1, 2 und 3. Die ersten drei Kapitel der Bibel. Ich liebe sie. Da steckt so viel drin. Ich lese sie immer wieder und ich finde immer wieder Neues. Genesis 1 ist die Erschaffung von allem. Das haben wir gerade gelesen. Und Genesis 2 legt den Fokus auf die Schöpfung des Menschen. Das sind zwei verschiedene Schöpfungsberichte, die sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. Und bevor ich heute einen kleinen Deep Dive in Genesis 1 und auch ein bisschen in Genesis 2 mit euch wagen möchte, muss ich zum einen erstmal erklären, was dieser Text mit größter Wahrscheinlichkeit nicht kommunizieren möchte. Auch wenn das immer wieder gepredigt wird, auch heute noch. Die zwei Schöpfungsberichte, die wir hier finden, sind keine naturwissenschaftlichen Ausarbeitungen. Sie geben keine Antwort darauf, ob die Tage als wörtliche 24 Stunden oder längere Zeiträume zu verstehen sind. Sie sind auch kein Gegenentwurf zu naturwissenschaftlichen Theorien. Der Text befasst sich nicht mit den chronologischen und geologischen Einzelheiten des Schöpfungsereignisses. Und ich glaube auch nicht, dass es dem Autor des Textes darum ging, das Ende des Zeitalters der Dinosaurier zu erklären für die Jurassic Park-Fans von uns. Oder auch die Theorien der alten und der jungen Erde zu erklären. Darum geht es hier nicht. Und deshalb ist es bei allen antiken Schriften so wichtig, die richtigen Fragen an den vorliegenden Text zu stellen. Denn wenn wir Fragen stellen, auf die der Text eine Antwort geben soll, die er auch kann, dann bekommen wir auch Antworten. Wenn wir ihn jedoch zwingen, sich mit irrelevanten Fragen oder mit unseren eigenen Vorstellungen auseinanderzusetzen, werden wir am Ende mehr verwirrt sein. Die Alttestamentlerin, das kriege ich nie hin, das Wort zu sagen, Autorin und Professorin Sandra L. Richter, die an der Harvard-Universität in hebräischer Bibelwissenschaft promoviert hat, also richtig, richtig smart ist, fasst es so zusammen. Genesis 1 wurde geschrieben, um eine Perspektive zu bieten, durch die man den Rest des Alten Testaments lesen kann. Und da das Alte Testament das Rückgrat der gesamten Bibel bildet, dient Genesis 1 letztlich als Einführung in unseren Glauben. Also es ist die Brille, mit der wir auf alles, was danach passiert, schauen können. Deswegen steckt da auch so viel drin. Deswegen ist es auch immer wieder spannend, das zu lesen und was Neues darin zu entdecken. Wenn wir heute das erste und zweite Kapitel der Bibel lesen, müssen wir uns also fragen, was müssen wir wissen, damit die gute Nachricht auch so landet, wie sie bei uns landen soll? Was müssen wir an diesem Text verstehen, damit wir den Text so verstehen, wie er verstanden werden will? Das war ein bisschen komplizierter. Was müssen wir wissen und glauben über Gott, über seinen ursprünglichen Plan oder die Absicht mit der Schöpfung von allem, was ist und natürlich auch uns Menschen, damit auch wir unseren Platz in der großen Geschichte einnehmen können? Und ich möchte uns heute 4 Punkte nennen, die meiner Meinung nach dafür entscheidend sind. Und der erste ist, es war gut. Was war gut? Wie oft wurde das gesagt? Habt ihr mitgezählt? Es war gut. Alles, was Gott ursprünglich erschaffen hat, wird im Schöpfungsbericht mit dem Stiftung Warentest-Siegel gut betitelt. Und gut ist hier nicht, da fehlt noch etwas, also das sehr zum Gut, das fehlt noch. Gut ist hier, alles ist so, wie es sein sollte. Gut halt. Es ist gut, so wie es ist. Das Licht, das von der Finsternis getrennt wurde, ist gut. Erde und Meer ist gut. Gräser, Pflanzen und Bäume sind gut. Sonne, Mond und Sterne sind gut. Alle Meerestiere und Vögel am Himmel sind gut. Alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren, auch die, die wir nicht mögen, sind gut. Und nachdem Gott auch den Menschen geschaffen hat, lesen wir endlich auch, Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte. Es war alles sehr gut. Mit der Erschaffung des Menschen ist Gottes Schöpfung schließlich vollendet und damit sehr gut. Und jetzt springe ich kurz in Genesis 2 mit euch, um euch einen Punkt zu zeigen, den ich hier in Ergänzung wichtig finde. Gott erschafft im zweiten und im ergänzenden, nicht widersprechenden Schöpfungsbericht den Menschen als Mann zuerst. Das Wort Adam ist ein hebräischer Sammelbegriff für die Menschheit, also es ist eigentlich kein männlicher Eigenname. Und Adam bedeutet erst einmal nur Mensch, nicht Mann. Und doch wird uns Adam hier als Mann, Ish, vorgestellt, der ohne Frau Isha ist. Also die korrekte Übersetzung wäre hier Mann und Männen. Und dann lesen wir in Genesis 2 das hier. Dann sagte Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will jemanden schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Daraufhin ließ Gott der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen, entnahm ihm eine Rippe und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe formte Gott der Herr eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief der Mensch aus, das ist sie, endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Sie soll Frau heißen und ich bin ihr Mann. Wir gehören zusammen, denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In der anderen Übersetzung heißt es, sie werden zu einem Fleisch. Ihr könnt euch vorstellen, was damit gemeint ist. Der Mann und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gott erschafft Himmel und Erde, Wasser und Land, Pflanzen und Tiere im Himmel und auf Erden und dann den Menschen. Und das ist gut. Nicht ganz. Alles ist gut, bis auf dass der Adam, der Mensch, kein Gegenüber hat. Keine irdische, für ihn allein erschaffene, passende Beziehung. Und was tut Gott? Was macht er aus dieser Situation? Zunächst einmal erkennt Gott an, dass es für den Menschen noch nicht gut ist. Und weil es nicht gut ist für den Ish, Mann, allein zu sein, erschafft er für ihn eine passende Isha, Männin. Zwei Adam, zwei Menschen, ein Mann und eine Männin, die eine Einheit bilden, in der Leib und Seele zusammenpassen. Und so kommt es, dass sie eine harmonische Verbindung eingehen. Und an diesem Punkt sagt Gott durch den Autor mit diesen poetischen Worten in Genesis 1,31, Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte, es war alles sehr gut. Gottes Schöpfung, wie wir sie hier in den ersten zwei Kapiteln der Bibel finden, war gut. Die Einheit zwischen Mann und Männin an Leib und Seele vollendet den Schöpfungsakt. Und da, wo etwas noch nicht gut ist, macht Gott es letztlich sehr gut. Und was ich immer wieder spannend finde, und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber mir springt das so förmlich ins Gesicht, ist, dass hier gut, nicht gut und sehr gut steht. Nicht richtig oder falsch. Gut, nicht gut und sehr gut sind keine moralischen Bewertungen. Das hat zuerst einmal nichts mit Ethik zu tun, auch wenn es in der Praxis dann mit Ethik was zu tun hat, aber es wertet nicht moralisch, sondern Gott schafft hier in den ersten zwei Kapiteln der Bibel einen irdischen Zustand, der für seine Schöpfung, für alle Gewächse, alle Tiere und für den Menschen gut ist. Es war gut. Am Anfang war alles gut. So, das haben wir jetzt oft genug gehört, oder? Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sind Ebenbild Gottes. Zelem Elohim, Genesis 1. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Gott erschafft die Menschheit nach seinem Ebenbild oder Abbild. Und im Hebräischen lautet das Wort für Ebenbild Abbild Zelem. Und das gängige Wort im alten Nahen Osten für Zelem ist Götzenbild. Also wenn ein Polytheist, jemand, der damals zum Beispiel die Ägypter oder die Mesopotamier in der Antike sich ein irdisches Abbild seiner Gottheit schafften, die Verkörperung dessen, was nicht vollständig verkörpert werden konnte, ein lebloses Objekt, dann schuf dieser Polytheist ein Zelem, ein Abbild des Gottes oder der Götter, an das er oder sie glaubten. Eine Buddha-Figur zum Beispiel. Leblos, tot und kraftlos. Der Gott der Bibel präsentiert sich uns hier als göttlicher Handwerker, der ein Abbild für sich selbst erschafft. Dass er selbst mit seinem Atem, Ruach, Geist beleben wird. Und dieses Abbild sind wir. Innerhalb der Weltanschauung des alten Orients ist die Botschaft klar. Wir Menschen sind die genaueste Nachbildung Gottes, die es gibt. Der Mensch ist das Geschöpf, das im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde und dann von ihm seinen Atem eingehaucht wurde. Und dadurch ist der Mensch auch Vertreter oder Co-Herrscher Gottes auf Erden und wird hier zum Verwalter des ganzen Reichtums und der Schönheit seiner Schöpfung ernannt. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über. Ihm, dem Menschen, wurde alle Vollmacht gegeben, Gottes gesamte Schöpfung unter seiner Autorität zu schützen, zu bewahren und das volle Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, weiter zu entfalten. Und wenn wir Menschen das tun, dann sind wir nicht nur ein lebloses Abbild Gottes, sondern dann und erst dann füllen wir unsere Ebenbildlichkeit auch mit göttlichem Leben. Eine ganz praktische Analogie dazu, die auch nicht ganz passt, aber ich versuche es trotzdem. Wenn live uns gehören würde, mein Mann und mir, was sie nicht tut, sie gehört Gott, die Kirche gehört immer Gott, aber wir haben sie gegründet und wir würden jetzt sagen, wir machen jetzt 6 Monate Auszeit, wir sind mal weg, so Sabbatzeit, und wir würden sagen, Hanna, du bist jetzt verantwortlich die nächsten 6 Monate und vielleicht würden wir noch 2 andere dazustellen und sagen, das liegt jetzt in euren Händen, wir sind mal weg. Und ihr seid verantwortlich, weil ihr die Werte und die Mission und den Herzschlag dieser Kirche am besten versteht. Und kümmert euch nicht einfach nur darum, sondern macht so weiter, dass wenn wir wiederkommen, es nicht gegen die Wand gefahren ist, sondern im besten Willen sich auch positiv weiterentwickelt. So oder ähnlich auch mit der Schöpfung. Wir sind als lebendige Ebenbilder Gottes dazu erschaffen und berufen, Vertreter Gottes auf dieser Erde zu sein. Und jetzt gibt es noch einen letzten weiteren wichtigen Aspekt des Menschen, der sich im göttlichen Original auch widerspiegelt, nämlich lasst uns machen nach unserem Bild. Als Mann und als Frau schuf er sie. Es scheint hier, dass die Pluralität des Menschen die Pluralität des Vorbildes widerspiegelt. Die Menschheit ist wie die Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, falls du dich wunderst, dazu geschaffen, als Mann und als Frau in Beziehung zu leben. Wir wurden für Beziehung miteinander geschaffen. Wir sind keine Einzelgänger. Wir brauchen, weil Gott selbst in Gemeinschaft existiert, Gemeinschaft miteinander. Und nur, falls du es überlesen haben solltest, beiden, Mann und Männern, wird hier gleichermaßen Herrschaft übertragen. Zusammen als Gegenüber, auf Augenhöhe. Hier wird nicht geschlechtsspezifisch unterschieden, nicht im Schöpfungsbericht, nicht in Genesis 1 und auch nicht in Genesis 2. Wer das reinlesen möchte, kann das tun, aber das steht hier nicht. Wir Menschen wurden als Abbilder, als Ebenbilder, als Zelem Elohim Gottes geschaffen. Wir Menschen wurden erschaffen, um mit und stellvertretend für Gott über die gesamte Schöpfung zu herrschen. Wir Menschen wurden in und für Beziehung miteinander geschaffen. Das bedeutet es, als Ebenbild Gottes in seiner Schöpfung zu leben. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der darauf aufbaut, beziehungsweise das noch einmal etwas unverblümter, direkter ausdrückt. Bebaue und bewahre, oder expliziter gesagt, es wartet Arbeit auf uns. Genesis 2 sagt, und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Arbeit wartet auf dich und mich. Arbeit gehört von Anfang an mit dazu. Und diese Arbeit oder Art von Arbeit hat ihren Ursprung in der Kreativität Gottes. Sie beginnt mit einer Vorstellungskraft, sich etwas vorzustellen, das in der Welt um uns herum vielleicht noch nicht ganz so existiert, und es dann auch ins Leben zu rufen. Den Garten zu bewirtschaften, damit Eden aufblüht, wir aufblühen und gedeihen. Und wenn man es sich dann vorgestellt hat und es erschaffen hat und es dann da ist, das auch zu bewahren, kontinuierlich mit diesem Produkt, was wir mitgestaltet haben, auch weiterzumachen. Das gehört zu unserer DNA dazu. Im Garten Eden, in der Schöpfung Gottes, gibt es keine Arbeitslosigkeit und auch kein Konsumverhalten. Es gibt viel Arbeit. Arbeit wartet auf uns alle. Und ja, mir ist auch bewusst, dass wir alle heute nicht mehr im Garten Eden leben. Und wir werden beim nächsten Mal darauf eingehen, warum das so ist und welche Folgen das für die Menschheit hatte, was wir ertragen müssen aufgrund dessen. Aber um aus dieser Schöpfungsgeschichte eine ganz praktische und nach vorne blickende Einsicht für unser alltägliches Handeln und Arbeiten heute mitzunehmen, wohl wissen, dass nicht mehr alles gut ist, ganz und gar nicht, die Menschheit aber immer noch Abbild und Ebenbild Gottes ist, immer noch dafür geschaffen wurde, in Beziehung zueinander zu leben, immer noch dazu berufen ist, auf göttliche Weise über die Schöpfung zu herrschen und von daher auch aufgefordert ist, den gegenwärtigen Garten, die aktuelle Welt zu gestalten und zu bewirtschaften, zu bebauen und zu bewahren. Was, Gott, bedeutet das für uns heute und hier? Wie können wir uns eine Welt um uns herum vorstellen und dann auch erschaffen, die dem Schöpfer wieder ähnlicher wird, als sie es gerade ist? Wir könnten uns die Beseitigung des weltweiten Hungers vorstellen oder eine Welt des Friedens statt der Gewalt, die Umverteilung von Mitteln zugunsten der Bedürftigsten, das wirkliche Ende der Sklaverei, alles große und wichtige Themen. Und vielleicht ist das dein Auftrag. Aber wie wäre es, wenn wir mit dem ganz alltäglichen Leben beginnen, das du und ich erhalten haben, sich das andere Ebenbild des Schöpfers, die Beziehung zu meinem Gegenüber, hier oder woanders, die man gerade, warum auch immer, vernachlässigt vorzustellen, Gott zu fragen, wie kann ich auf die Beziehung anders blicken? Sie mehr mit deinen Augen betrachten. Wie könnte ich ihr oder ihm wieder mehr Priorität einräumen? Was könnte erneuert, erfrischt, neu gedacht, geschaffen und zu neuem wunderschönen Leben erweckt werden? Und vielleicht fällt dir da ein Ebenbild Gottes ein. Was wäre, wenn du und ich uns in unserem Leben umsehen und Gottes und Gott regelmäßig fragen würden, was würdest du damit tun, mit dem, was ich erhalten habe, was mir gegeben wurde? Was, wenn wir alles, was wir sind und haben, als ein von oben an uns verliehenes Geschenk seiner Gnade sehen würden? Was würdest du dir vorstellen, Gott, Jahwe? Was können wir damit zusammen machen? Was wäre, wenn du anfangen würdest, mit Gott über diesen Umstand, diesen Raum, diese Ressourcen, diese Beziehung zu sprechen? Gott, wie könnte ich ihn gestalten und mehr mit dir füllen? Was ich besitze und vielleicht gerade für mich behalte. Und Gott sagt, was wäre, wenn wir das über meine Schöpfung ausbreiten würden und es mit anderen teilen? Wie könnte das zu einem Segen für andere werden? Was wäre, wenn wir öfter fragen würden, schöpferischer Gott, welche Aufgabe, welche Arbeit hast du für mich unter den Bedingungen meines heutigen Lebens? Was darf ich bebauen und bewahren? Und schließlich eingebettet in diesen Aufruf zur Arbeit und zum Bebauen und Bewahren seiner Schöpfung, der letzte Punkt für heute, den ich gerade schon in die Reflexionsfragen eingebunden habe. Gott ist gegenwärtig. Glaubst du das? Spürst du das? Ist dir das bewusst in deinem Alltag? Gott war damals und er ist auch hier. Am Anfang war Gott. Er schwebte über den Wassern, sprach die Dinge ins Leben, schuf eine Fülle von Geschöpfen und erfüllte die Erde mit seiner Herrlichkeit. Er schuf die Menschen nach seinem Ebenbild, hauchte ihnen seinen Atem ein, Ruach, und segnete sein Werk. Und es war gut. Und dann ruhte er am siebten Tag am Ende seiner schöpferischen Arbeit in ihr, füllte sie mit seiner Herrlichkeit und Heiligkeit. Dieser Gott, der uns in den ersten Kapiteln der Bibel vorgestellt wird, ist kein distanzierter Gott. Kein Gott, der etwas erschafft und uns dann damit alleine lässt. Ich bin dann mal weg, kümmert ihr euch darum. Es ist ein Gott, der selbst in Beziehungen steht. Es ist ein Gott, der uns in Beziehungen stellt. Und es ist ein Gott, der mit uns zusammen diese Welt, seine Schöpfung bebauen und bewahren und ja auch erneuern möchte, wenn wir uns als seine Ebenbilder dazu einladen lassen. Gottes Plan ist immer noch gut. Wir sind immer noch Abbilder Gottes. Aber leben wir auch als seine Ebenbilder? Verstehst du den Unterschied, Abbilder zu sein oder Ebenbilder? Arbeit wartet auf uns. Sind wir bereit, mit Gott zusammen diese Welt in seinem Sinne, mit seiner Hilfe und in seiner Gegenwart, dort, wo wir sind und leben, zu bearbeiten und zu bewahren? Und ich beende diesen ersten Teil der Hintergrundgeschichte, die uns zum Evangelium seiner Gnade führt, zur guten Nachricht, mit einem etwas längeren Zitat von besagter, sehr smarter Person aus ihrem Buch The Epic of Eden, die epische Geschichte von Eden, weil es die Brücke zwischen Teil 1 der Schöpfung und dem zweiten Teil der übergeordneten Geschichte schlägt. Und vielleicht schließt du kurz die Augen dafür und stellst dir das mal innerlich vor, was sie mit diesen wunderschönen poetischen Worten hier versucht zu beschreiben. Das war die vollkommene Welt von Adam und Eva. Nicht nur Früchte und Feigenblätter, sondern ein ganzes Geschlecht von Menschen, die ihre kognitiven und kreativen Fähigkeiten bis an die Grenzen ausschöpften, um eine Gesellschaft des Gleichgewichts, der Gerechtigkeit und der Freude zu gestalten. Hier würden die Söhne Adams und die Töchter Evas das Leben zu Füßen des Vaters lernen. ihre Stadt im Schatten des Allmächtigen errichten, innerhalb der schützenden Grenzen des Königreichs erschaffen, gestalten und expandieren. Der Segen dieses Geschenks? Eine Zivilisation ohne Gier, Bosheit oder Neid. Fortschritt ohne Umweltverschmutzung, Expansion ohne Auslöschung. Kannst du dir das vorstellen? Eine Welt, in der Adams und Eva ständig wachsende Familie die nötigen Anweisungen erhalten würde, um ihre Welt so zu erkunden und zu entwickeln, dass der Erfolg der Starken nicht mit der Benachteiligung der Schwachen einherging. Hier wäre die Regierung weise und gerecht und gütig, die Ressourcen reichlich, Krieg unnötig, die Errungenschaften unbegrenzt und Schönheit und Ausgewogenheit überall. Das war Gottes vollkommener Plan. Das Volk Gottes an Gottes Ort, das in der Gegenwart Gottes lebt. Doch wie bei allen Bündnissen hing Gottes vollkommener Plan von der Entscheidung des Volkes ab. Die Menschheit muss sich bereitwillig dem Plan Gottes unterwerfen. Der Verwalter muss sich für diese Welt entscheiden, denn in Gottes vollkommenem Plan war dem Verwalter die Macht gegeben worden, sie abzulehnen. Dies ist der Anfang der Geschichte. Der Einstieg in die Bibel und der Entwurf von Gottes ursprünglichem Plan für die Menschheit. Gottes Volk, das an Gottes Ort wohnt und uneingeschränkten Zugang zu seiner Gegenwart hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir das, dass wir das wieder mehr erleben in dieser Welt. Herr, ich wünsche mir das, Gott Yahweh. Ja, du bist barmherzig und gnädig, von voller Liebe uns zugewandt, langsam im Zorn, dass deine Gegenwart unser Leben wieder offensichtlich erfüllt, dass du da bist. Und ich weiß nicht, was dem in den Weg steht manchmal in unserem Leben. Aber ich sehne mich danach, deine Gegenwart mehr zu spüren und zu erleben und zu erfahren. In dieser Welt, in der ich lebe, in dieser Stadt, in dieser Nachbarschaft, in meiner Familie zu Hause, an meinem Arbeitsplatz, dass du gegenwärtig bist, dass du uns zeigst, wie wir Dinge, die wir vor uns liegen haben, wo wir arbeiten dürfen, wo wir etwas bebauen und bewahren, erschaffen und gestalten, das in deinem Sinne tun, dich damit reinnehmen. Herr, bitte hilf. Herr, bitte hilf, uns zu sehen, dass das, was du schaffen möchtest, gut für uns ist. Danke, dass du hier bist. Amen.